so, jetzt habe ich einen Vers übersprungen. Lesen mal. Sie verharrten aber in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Es kam aber eine Furcht über alle Seelen und viele Wunder und Zeichen geschahen durch die Apostel. Alle Gläubigen aber waren beisammen und hatten alles gemeinsam. Die Güter und Habe verkauften sie und verteilten sie unter alle, je nachdem einer es bedurfte. Und täglich verharrten sie einmütig im Tempel und brachen das Brot in den Häusern, nahmen die Speise mit Frohlocken und in Einfalt des Herzens, lobten Gott und hatten Gunst beim ganzen Volk. Der Herr aber tat täglich solche, die gerettet wurden, zur Gemeinde hinzu. Liebe Gemeinde, der Mensch ist ein politisches Wesen. So haben es die Griechen formuliert. Auf Griechisch ein Zorn Politikon. Daher kommt unser Begriff Politik. Also der Mensch ist dafür geschaffen, in Gemeinschaft zu leben. Ein Herdentier, sagen wir manchmal auch, wenn wir es biologisch begreifen. Die Stadt heißt auf Griechisch Polis, Polis die Stadt. Und alle, die sich um das Wohl der Stadt kümmern, waren also politische Wesen, Zorn Politikon oder Politiker, was wir heute sagen. Und alle, die kein politisches Amt hatten, also sich nicht um die Gemeinschaft, nicht um das Wohl der Stadt kümmern, den Begriff kennt ihr auch, aber vermutlich habt ihr noch nie in dem Zusammenhang gehört. Wie nennt man die, die sich nicht um das Wohl der Stadt kümmern?
Mitläufer.
Mitläufer wäre das eine, ja. Auf Deutsch kennt ihr das Wort sicher. Auf Griechisch heißt es Idiotes. Privatmänner. Privatmenschen, Menschen, die sich nicht um das Wohl der Stadt kümmern, sind nach griechischer Auffassung Idioten. Punkt. Ja, deshalb gab es auch, die gab es tatsächlich auch in der jungen Christenheit, in der paulinischen Gemeinde gab es auch Idioten, in dem Sinne aber ein bisschen anders. Es waren die Anwärter, die noch nicht getauft waren, die noch nicht Teil der Gemeinde waren, aber nach der Taufe dann eben in die Gemeinschaft aufgenommen wurden. Da gab es extra in der Gemeinde eine kleine Bank, da saßen die drauf, die Anwärter für die Taufe, also bevor sie den Unterricht richtig genossen hatten. Und das war die sogenannte Idiotenbank, also die Bank der Idiotes. Nur bei uns wurde dieser Begriff dann langsam eben zu einer sehr abwertenden Sache. Damit kommen wir jetzt langsam in die Nähe von unserem Predigttext, nämlich wie haben die Menschen tatsächlich Gemeinschaft gelebt, damals in der jungen Christenheit. Wir müssen uns das wirklich so vorstellen, also die Geschichte mit dem Teilen des Brotes, 5000 Leute erleben was ganz Besonderes, sind natürlich auch ein bisschen high, würde man sagen, oder gehypt, heißt es ja heute, also sind einfach auf einer Wolke, auf der sie durchs Leben schweben und da passieren dann Dinge, da würde man sagen, wer einen Bausparvertrag hat, der kann das nicht so nachvollziehen, was die Leute da gemacht haben. Alles verkauft, nicht mehr zur Arbeit gegangen, alle gemeinschaftlichen Dinge jeden Tag erlebt, hin und her in den Häusern, also die haben sich da ständig besucht, haben sich bemüht, tatsächlich das zu leben, im Glauben zu erleben, was der Jesus ihnen vorgelebt hat. Wir befinden uns in der Zeit, so, also zwischen nach Ostern, vor Pfingsten, in diesem ganzen sehr, sehr emotionalen Bereich. Und sie halten Gemeinschaft täglich, das ist eine ganz schöne Formulierung, sie trafen sich hin und her in den Häusern und brachen das Brot. Also kann man sich so richtig vorstellen. Ja, mit der Tasche loszieht und sagt, da drüben ist doch auch einer von uns, da gehen wir jetzt hin und heute Abend singen wir dort und morgen Abend singen wir woanders. Mit Ehrfurcht wird das beschrieben. Also ich habe gelesen in dem Text, eine Furcht kam über das Volk. Also ich stelle mir das wirklich als Ehrfurcht vor, nicht als Angst, wie es vielleicht war, als Jesus gestorben war am Kreuz und dann die Jünger Angst hatten. Das ist eine andere Furcht. Hier handelt es sich um eine Ehrfurcht, das heißt, der Mensch merkt plötzlich, hier passieren Dinge, die sind nicht normal. Das ist nicht alltäglich. Hier sind Gemeinschaftserfahrungen, die können einem nur Ehrfurcht abverlangen. Also demütig sich hinknien und sagen, Hier geschehen Dinge und ich darf dabei sein. Also in diesem Sinne. Und deswegen auch in Schlichtheit und Fröhlichkeit des Herzens. Also die Menschen haben sich geöffnet für diese besondere Erfahrung und haben nicht über den Kopf gesagt, das gibt's doch gar nicht, sowas geht doch gar nicht, sondern haben einfach sich mit hineinnehmen lassen in diese ganz besondere Art. Und es ist eine Art Ausnahmezustand. Und sie erwarteten wirklich die Wiederkunft Christi in den nächsten Tagen oder Monaten. Also das war wirklich deren Hauptgefühl. Sagen, wir brauchen uns nicht mehr um das zu kümmern, was wir zur Rente haben oder nicht, sondern wir sind jetzt hier, wir erwarten die Wiederkunft Christi und brauchen eben den Alltag so nicht mehr, wie wir ihn bisher hatten. Also es war wirklich Ausnahmezustand. Und in dem Zusammenhang tatsächlich dann auch eine auf die Dauer gesehen etwas schmerzliche Erfahrung, weil da kommt natürlich die Erwartung, wann kommt er denn jetzt? Morgen? Nächste Woche? Nächsten Monat? Es wurde länger und länger und wir leben ja im Grunde genommen heute nach 2000 Jahren immer noch in dieser Erwartung, dass die natürlich jetzt nicht mehr so prickelnd ist wie vielleicht in den ersten Tagen, was die Jünger damals erlebt haben. Das kann man sich vorstellen. In der Theologie nennt man das dann Parousie-Verzögerung, also die Verzögerung der Wiederkunft Christi. In dieser Zeit leben wir und es ist nicht ganz einfach, sozusagen mit der gleichen Intensität, mit der gleichen Energie, mit der gleichen Glaubenskraft zu leben, wie vielleicht die Menschen damals. Vielleicht wird das auch von uns nicht ganz so verlangt, dass wir genauso enthusiastisch und in den Wolken leben. Aber vielleicht wird von uns einfach sozusagen erwartet, dass wir dieses Thema Gemeinschaft, was die Menschen damals erlebt haben, miteinander, dass wir das wieder neu für uns entdecken oder einfach auch weiterleben, weil wir es ja schon leben, Gemeinschaft. Es ist in der gesamten Kirchengeschichte immer wieder ein Thema gewesen, wie Christen zusammen leben können. Gleich schon am Anfang, ja die sogenannte Urgemeinde, von der wir immer wieder sagen, so, es gibt Gruppen, die sagen, genauso wollen wir auch leben. Gemeinschaft der Güter, alles teilen. Es gibt ja diese hutterischen Gemeinschaften, die wirklich Gütergemeinschaft haben, von einem Jakob Hutter abgeleitet im Täuferzeitalter 16. Jahrhundert. Die gibt es bis heute, hutterische Brüderhöfe, vor allen Dingen in Nordamerika, aber auch bei uns. Wo waren die? In Spanien oder in England gibt es auch Brüderhöfe. Gab auch mal in Deutschland einen, in der Rhön, der wurde dann zur nationalsozialistischen Zeit aufgelöst, weil die Nazis eben keine andere Gemeinschaft neben ihrer Gemeinschaft geduldet haben. Das waren Konflikte. Also diese Gütergemeinschaftszusammenleben, das gibt es immer noch. Und es gibt immer wieder auch die Versuche, in Klöstern Gemeinschaft zu leben. Die haben ja auch kein Eigentum in dem Sinne. Und da gab es ganz früher schon in der Wüste Sinai, gab es die ersten Klöster, die sogenannten Wüstenväter, die da zusammenlebten und da tatsächlich was machten, ohne Privateigentum. Und natürlich im Mittelalter kennen wir das auch. Wisst ihr, diese Franziskaner, die haben ja immer einen Strick. Und da sind Gürtel, und mit dem da die Kutte zusammengebunden ist, und da sind drei Knoten dran. Ist euch das schon mal aufgefallen? Drei verschiedene Knoten, was bedeuten die? Wer weiß es? Wir machen hier ein bisschen Bibelkunde, ne? ein bisschen Kirchengeschichte. Drei Knoten. Also, Keuschheit, Gehorsam, Armut. Und in diesem Thema Armut, das ist einfach, dass man kein Eigentum hat. Gehorsam gegenüber dem obersten Abt, haben wir ein bisschen Probleme mit, ne? Wollen wir auch nicht so, wir sind ja mündige Christen. Und eben auch in dieser Keuschheit, das heißt also ohne Ehefrau, Ehemann leben. Es gibt auch heute noch Gemeinschaften, Lebensgemeinschaften, die auf der Basis dieser christlichen Gemeinschaft leben. Ich kenne aus Hamburg eine, die nennt sich Brot und Rosen. Joel, kennst du die?
Schon mal gehört.
Das ist eine ökumenische Gemeinschaft. Da leben verschiedene Menschen aus unterschiedlichen beruflichen Hintergründen. Es sind aber auch viele Pastoren und Pastorinnen dabei. Die leben da gemeinschaftlich in einem Haus. Die zahlen sich alle nur einen Einheitslohn. Also alle haben den gleichen Lohn. Egal, ob du Krankenschwester bist oder Pastorin oder Briefträger. Alle haben den gleichen Lohn. Und sie haben eine Hausgemeinschaft, die offen ist, besonders für Flüchtlinge. Asylbewerber, Flüchtlinge. Und die leben auch manchmal so ein bisschen an der Grenze zur Legalität. Aber sie sagen, wir als Christen, wir sind beauftragt, die Menschen, die verfolgt sind, die Menschen, die nichts zum Leben haben, auch zu begleiten. Und hier gibt es ja auch Gnadental, wo ist diese, auch so eine Gemeinschaft?
In Lobetal.
Lobetal, da gibt es auch eine, genau. Also ich meine nur, das sind durchaus Formen des gemeinschaftlichen Lebens, die es auch heute noch gibt, aus der christlichen Basis raus. Oft sind es mittlerweile ökumenische Gemeinschaften, also nicht mehr so ganz klar Franziskaner, Benediktiner, Zisterzienser oder wie die alle heißen, sondern das sind dann oft so wie Laurentius-Konvent, einfach eine überkonfessionelle Glaubensgemeinschaft oder auch die Christusträger, eine sehr beeindruckende Gemeinschaft. Die haben wir mal gehabt, die haben in Afghanistan, in Kabul ein Krankenhaus, das sie seit über 40 Jahren betreiben. Und dort, wir hatten in Hamburg ein Mennoforum nennt sich das, da haben wir einfach über Afghanistan gesprochen. Da war ein Bundeswehrarzt dort und es war einer von diesen Christusträgern da, von diesen. Und er sagt, das Wichtigste für uns in Kabul ist keine Presse, keine Öffentlichkeit. Wir wollen hier in Ruhe arbeiten, deswegen kennt die auch keiner, weil die nicht mit den Journalisten zusammenarbeiten und hier großes Theater machen, sondern einfach seit über 40 Jahren dort für die Menschen da sind und auch geschätzt werden. Und dann hat dieser Arzt, Bundeswehrarzt, gesagt, er war dort in diesem Krankenhaus. Das wäre der einzige Ort gewesen, wo er an der Tür vorne seine Waffe abgegeben hat, gesagt, hier brauche ich keine Waffe, hier bin ich sicher. Und wenn das eine christliche Gemeinschaft schafft, in einem muslimischen Umfeld so ein Vertrauen zu wecken, dann finde ich, das hat alle Achtung, dass da entsteht bei mir sowas wie Ehrfurcht. Denke ich, das sind Menschen, die das auch leben, was sie gelesen haben, was sie glauben wollen. Ja, und auch bei uns Mennoniten gibt es natürlich immer wieder Versuche der Gemeinschaft, des gemeinschaftlichen Lebens. Und ich denke, auch unsere Gemeinde hier in Berlin ist so eine Gemeinschaft, wo man sagt, nicht jetzt, dass wir alles teilen, aber dass wir einfach miteinander in Gemeinschaft leben und füreinander da sind. Wir Menschen brauchen das. Wir brauchen, wie das Essen und das Trinken, so brauchen wir auch Gemeinschaft, gemeinschaftliches Leben. Gerade in einer Welt, in der vielleicht in unseren nordeuropäischen und auch nordamerikanischen Gesellschaften so das Individuum, das Einzelsein so nach oben gebracht wird. Ich denke immer, man denkt, ja, ich bin allein, ich kann das alles allein, ich brauche die anderen nicht. Ich bin ein Individuum, ich bin autonom oder autark, wie man auch das sagen will. Das heißt, ich brauche die anderen nicht. Und so entsteht bei uns ein Gefühl, der Mensch kann alles, solange er gesund und munter ist und Geld genug hat, ist das vielleicht ja auch möglich. Nur, was wird dann kommen? Und da haben wir dann das Problem, dass viele ältere Menschen auch dann einfach, wenn die körperliche Sache nicht mehr so da ist, dann mit diesem Problem Autonomie, wie soll das gehen? Plötzlich braucht man andere, plötzlich muss man jemanden haben, der einen abholt mit dem Auto, plötzlich muss man annehmen lernen, was ganz schwer ist. Leute geben viel lieber, als dass sie Hilfe annehmen. Das ist einfach so, weil wir dann denken, ja, dann sind wir der gute Mensch. Wir können ja anderen was geben, aber nimm mal was an, wo du sagst, stimmt, ich kann nicht mehr, ich habe das nicht, ich muss das von dir annehmen. Das ist ein riesiger Prozess. Und deswegen gibt es auch bei uns einen wichtigen Entwicklungsschritt. Man ist nicht mehr nur autonom, ne, was man immer sagt, ich mache bis zum Schluss alles selbst, sondern es ist ein neuer Begriff in dieser ganzen Pflege entstanden, der nennt sich relative Autonomie. Relation ist ja Beziehung, Fremdwort. Man kann auch sagen beziehungsmäßige Selbstständigkeit. Also das heißt, wir Menschen müssen eigentlich und dürfen auch lernen, mit anderen in Beziehung zu sein. Als jugendlicher Mensch kann man älteren Leuten helfen, als Vater und Mutter hilft man seinen Kindern. Wenn man selber älter wird, dann hat man wieder andere, die einem helfen. Also wir sind einfach Menschen, die in Beziehung leben. Und das immer wieder auch neu zu begreifen, wenn man älter wird, dass man dann auch die Hilfe anderer annimmt und wenn man sozusagen Gemeinde lebt, dass man dann auch sieht, wo Menschen Hilfe brauchen. Also das ist, ich denke, für uns auch ganz wichtig und wir leben das ja auch. Das ist einfach ein ganz wichtiger Punkt, dass wir diese Beziehungen so leben können. Es gibt mittlerweile Statistiken, das heißt, in Deutschland leben 41% der Menschen alleine. 41%. Und in Großstädten ist es noch mehr. In Hamburg zum Beispiel, das ist die Stadt mit den meisten allein lebenden Menschen, 54%, mehr als die Hälfte der Leute leben allein. In einer kleinen Wohnung, wenn sie jung sind, weil sie sich große nicht leisten können. In Hamburg ist es vermutlich deswegen so, weil die einfach reicher sind, die können sich riesige Wohnungen leisten. Da leben Menschen, Senioren, die also wirklich auf 200 Quadratmeter bei uns, eine Nachbarin, Kinder sind ausgezogen, Wohnung ist eben da und die leben da, alleine. Und dann, je älter man wird, meine Frau, die hat ja sozusagen Menschen begleitet, die dann im letzten Prozess nicht mehr so alleine leben können, eine ganz große Einsamkeit, weil sie nie gelernt haben, mit anderen, mit ihren Kindern manchmal sogar, in Beziehung zu leben. Deswegen ist es unglaublich wichtig, dass man das als Mensch lebt, Gemeinschaft lebt, in Beziehung lebt und dass man dann auch im Alter einfach füreinander da ist. Helga geht ja heute wieder zu Elvira ins Krankenhaus oder im Pflegeheim ist sie. Ne? Also, dass man einfach Menschen hat, die einen besuchen, wo man weiß, wir sind nicht allein. Das ist so wichtig. Also, solange ihr könnt, besucht andere und wenn ihr nicht mehr könnt, dann lasst euch besuchen. Ja, das ist wirklich ein wichtiges Thema. Ich war in der Reha wegen meines Rückens. Ich habe ja da diese großen Bandscheibenprobleme gehabt. Da haben wir einen Vortrag gehört von einem Chefarzt. Und der hat gesagt, Alzheimer ist heilbar. Kennt ihr den Titel von einem Buch? Also ist natürlich reißerisch gemacht. Aber er sagt, man kann das Risiko der Alzheimer-Erkrankung reduzieren um bis zu 40%, wenn man 3 Dinge tut. Ich sage jetzt 4, aber erstmal die 3, die er gesagt hat. Bewegung, 3000 Meter am Tag laufen, einfach sich bewegen. Berührung, das heißt also Menschen in den Arm nehmen. Das ist ganz wichtig, der Mensch braucht Berührung. Es gibt Untersuchungen von Babys, die nie auf den Arm genommen sind, die werden richtig krank, die können bis hin zum Sterben, weil es einfach nicht geht, weil sie keine Berührung haben. Also lasst euch in den Arm nehmen und nehmt andere in den Arm. Das verhindert hier Alzheimer. Ist doch super. Ja, und es ist einfach. Man nimmt sich in den Arm. Und das Dritte war, ich glaube, irgendwie Ernährung. Man muss gucken, dass man gute Ernährung hat. Es muss nicht teure sein, aber es muss einfach eine passende, gesunde Ernährung sein. Also, dass man Berührung, also Kontakt sein, Bewegung sein und dann Ernährung. Und ich füge immer als Viertes dazu, aber das können natürlich diese profanen Ärzte nicht. Ich sage immer, man braucht auch eine geistige Ebene. Also nicht nur körperlich Berührung, Ernährung und Bewegung, sondern auch beten. Miteinander in Verbindung sein, mit dem lieben Gott in Verbindung sein. Spirituell, sagt man heute oft, spirituelle Erfahrung. Also dass man einfach sich öffnet und sagt hier, ich bin nicht derjenige, der alles im Blick hat, ich bin ein Geschöpf und kein Schöpfer. Also kann ich mich mit meinem Schöpfer so verbinden, mit meinem lieben Heiland Jesus Christus so verbinden, dass ich da nochmal eine ganz andere Quelle in mir habe. Also das verhindert Alzheimer. Merkt's euch. In diesem Sinne ist es einfach wichtig, dass wir als Menschen in Beziehung bleiben, als Menschen in der Gemeinde leben, als Menschen auch in der Großstadt Beziehungen leben. Ihr müsst euch die Großstadt einfach in Dörfer einteilen, dann geht das auch. Es ist nicht der Moloch, der Riesige, sondern es ist das kleine Dorf, das kleine Umfeld, in dem ich lebe. Da sind Menschen und diese Menschen, mit denen in Kontakt sein. Ich hatte mal morgens um 6, 5:30 war es, glaube ich, aus der Wohnung bin ich rausgegangen und habe die Zeitungsfrau gesehen, habe fröhlich guten Tag gesagt. Also die ist fast hinter die Hecke gesprungen, weil sie dachte, was passiert hier? Der Mensch ist es oft nicht mehr gewohnt, einfach angesprochen zu werden mit einem freundlichen guten Tag oder irgendwas in der Richtung, dass man in Beziehung geht. Das müssen wir auch wieder üben, gerade in der Großstadt. Gut, in diesem Sinne, lasst uns keine Idioten sein, die alle nur für sich sind, sondern politische Gemeinschaftswesen, Gemeinde einfach. Einfach nur Gemeindeleben. Das wünsche ich mir und das machen wir hier auch. Das ist auch das Gute. In diesem Sinne, im Namen Jesu Christi, Amen. Was singen wir jetzt? Gut, dass wir einander haben. Das habt ihr zwar vor 2 Wochen mit Helga auch schon gesungen, aber das stimmt trotzdem noch. 335.